Es gibt unzählige Adventsverheißungen in der Bibel. Wenn Sie da mal suchen, das ist ja alles vom Kommen Jesu her. Und ich habe gedacht, ob wir nicht heute an der Losung entlang gehen sollen. Heute Morgen, als meine Frau die Losung gelesen hat bei unserer kleinen Hausandacht, habe ich gesagt, das habe ich noch gar nicht verstanden. Und Jesaja 42 war ein Wort. Ich weiß nicht, ob Sie die Losung überhaupt behalten konnten. Jesaja 42, Vers 9. Und da dachte ich, ob wir nicht den ganzen Vers, den ganzen Abschnitt einmal machen sollten heute Abend. Die Losung war also zuerst Jesaja 42, Vers 9. Und das ist ein bisschen schwierig zum Verstehen. Es ist unglücklich, dass man so ein Wort für die Losungen ausgewählt hat. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Sagt Gott, oder was der Prophet im Namen Gottes verkündet, siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Das hat sich schon erfüllt in der Prophetie. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch hören. Neues wird angekündigt, ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch hören. Gott wird es noch verkündigen. Das ist im Grunde eine Ankündigung, doch weiteren Prophezeiungen. Und jetzt lesen wir mal den gesamten Abschnitt, dann haben wir sicher noch viel, viel mehr davon. Eine Weissagung vom Kommen des Messias, vom Kommen Jesu, überschrieben der Knecht Gottes, das Licht der Welt. Sie wissen, dass in diesem Jesaja-Buch 40 bis 55 verschiedene Lieder, sagt man, Beschreibungen des Knechtes Gottes, des kommenden Messias, enthalten sind. Das berühmteste ist ja, für wahr, er trug unsere Krankheit, der zerschlagene Gottesknecht. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Lassen Sie mich mal von was ganz anderem beginnen. Wenn Sie Zeitung etwas lesen oder Radio hören, dann merken Sie, dass im Moment eine große Erregung hier in der jüdischen Gemeinde ist, in der Synagoge, weil verschiedene Christen sich um jüdische Auswanderer aus der Sowjetunion bemühen und ihnen Christus bezeugen. Die Erregung ist sehr hoch, es wird davon gesprochen, die Notlage wird ausgenutzt dieser Menschen. Ich muss Sie darauf vorbereiten, dass wir natürlich morgen dick in der Zeitung stehen können, denn eine Versammlung findet ja hier in diesem Raum statt. Einmal im Monat treffen sich hier über 100 russische Juden. Sie dürfen gern dabei sein, um das auch zu sehen, was dort geschieht. Dort sind Russen, russische Christen, die mit diesen Juden Bibel lesen, nicht weiter. Und ihnen sagen, dass diese Verheißungen des alten Bundes in Jesus erfüllt sind. Die Erregung ist so groß, dass etwa der Missionar Völsch, der immer auch zu uns im Gottesdienst kommt und der lange in Südafrika unter Juden gearbeitet hat, jetzt sogar vom Landesrabbiner Joel Berger am Telefon bedrängt wurde. Er möge das unterlassen. Ich sage mir, ja, wenn was Liebloses geschieht, müssen Sie es unterlassen. Aber in einem freien Land darf doch das möglich sein, dass ich einem anderen Menschen, ob er Moslem oder Hindu oder Jude ist, ihm sage, das glaube ich und das sagt die Schrift und lass uns Bibel lesen. Wenn man denen Geld geben würde, das ist, darf man nicht tun. Und sagt man, besticht sie. Oder man verkauft sie und sagt, du kriegst eine Wohnung, wenn du Christ wirst. Oder was. Und das geht ja gar nicht. Da sagt man eigentlich mit Recht, ja, was ist denn, die Juden haben doch so sehr gelitten. Und das ist ganz furchtbar, was Juden gelitten haben. Und das bedrückt uns. Und zwar nicht bloß in diesem Jahrhundert, sondern in allen zurückliegenden Jahrhunderten. Aber wenn Sie einmal die Geschichte wach beobachten, müssen Sie erkennen, da muss man einfach mal lesen, dass die erste Sympathie und Liebe für Juden erst erwacht ist, als Christen sich auch um das christliche Zeugnis unter Juden bemüht haben. Es begann mit Zinzendorf und August Hermann Franke. Ich habe extra für die Bibelstunde das nochmal rausgelesen. Der erste Missionar in Jerusalem, der sich um die Juden wieder bemüht hat, war ein Orientalist, Nikolaison. Im letzten Jahrhundert, 1823, rührend bemüht. Die Juden haben ihm das gesagt, das stimmt alles nicht, was du da sagst. Er hat immer bloß Christus ihnen bezeugt. Dann hat er gesagt, ich werde euch jetzt zwei hebräische Christen bringen. Gläubige Juden, die christusgläubige Juden sind und die euch bekennen, dass er Messias ist. Und dann haben die im Chor gebrüllt, das geht gar nicht, die können Jerusalem gar nicht betreten. Da wird vorher der Blitz vom Himmel runterfallen und die totschlagen. Die können nicht sagen, der Messias sei gekommen, denn das geht nicht. Die hebräischen Christen trafen in diesem damals sehr kleinen Jerusalem ein und haben sich in einer rührenden Treue um Rabbinen bemüht. So haben sie einmal vier Rabbinen auf dem Weg eingeholt und haben mit ihnen gesprochen und haben gesagt, wir wollen doch euch nur zeigen, dass Jesus der Messias ist. Da, wo er in der Schrift verheißen ist, gab Riesenunruhe, die sind weggerannt. Und einer kam dann in der Nacht wieder namens Josef und hat gesagt, ich will mehr hören, lasst doch uns miteinander die Schrift lesen. Wie das der Oberrabbiner von Jerusalem gehört hat, hat er ihn einsperren lassen und hat ihn schließlich des Landes verwiesen, wurde sehr misshandelt, wurde ausgewiesen. Und als dieser Nikolaison starb, haben damals die englischen Christen sich überlegt, wen sie nun als anglikanischen, damals auch noch mit den Preußen verbunden, der preußische König stand hinter, wenn sie als Bischof nach Jerusalem schicken können, dann haben sie einen bekehrten Juden ausgewählt, einen ganz vorzüglichen, liebevollen Judenchristen namens Dr. Alexander. Und sie haben gesagt, das wäre der Eisbeste, das ist ein christusgläubiger Jude mit einem ganz großen Einfühlungsvermögen. Und sie wussten nicht, was sie taten. In Jerusalem war die Hölle los. Der Alexander starb nach einem Jahr und dann hat es ja dieser Bischof Gubba übernommen, der Vater von der Dora Rappa, dieses Bischofsamt der Anglikaner und der Preußen in Jerusalem. Ich sage Ihnen das nur, weil das immer ein ganz, ganz schwieriges Feld war. Unser Tobias Ehre, der jetzt Vikar ist in Obersulm dort, der war ja ein halbes Jahr in Israel und hat gesagt, die judenchristlichen Gemeinden haben mich angefleht und gesagt, gerade ihr Deutschen mit eurer Vergangenheit, ihr müsst auch den Juden gegenüber ganz schlicht in Liebe das Jesuszeugnis bringen. Gerade, weil ihr Schuld habt. Aber ihr schuldet das uns. Sie wissen, dass es nur 3000 christusgläubige Juden gibt, auch in Israel. Eine ganz große Not, und der Paulus sagt, eine Decke hängt vor den Augen. Wenn man so einen Abschnitt liest und wir die Adventserwartung haben, wir all die Worte lesen vom Kommen Jesu, von dem Reis, das aus der Wurzel David aufgeht, und uns drängt das doch überall. Und jetzt müssen Sie verstehen, die Erfüllung der Messiasweissagung ist der entscheidende Punkt. Heute auch im Gespräch zwischen Juden und Christen, der nicht angesprochen wird, ist tabuisiert. Es ist überhaupt kein Gespräch möglich, weil das kann gar nicht sein. Wir wollen doch niemand wehtun, wir wollen doch gar niemand etwas rauben, oder wir wollen doch bloß einfach sagen, euch geht das Beste im Leben verloren. Und wir achten und ehren doch auch jüdische Mitbürger in ihrer ganzen Not und in ihrem ganzen Leiden und auch in dem Unrecht, das ihnen geschehen und all das. dass Sie es jetzt verstehen, warum ich heute Abend sage, weil das wirklich in der ganzen Erwartung des Alten Bundes der entscheidende Punkt war, der Messias wird kommen. Es gibt keine gläubige jüdische Familie, die nicht heute ein Fest feiert, wo sie nicht einen Platz freilässt am Tisch, selbst mit dem Gedeck. Der Elia könnte kommen und dann soll der Platz bereit sein am Tisch. So ist die Erwartung da auf den Messias, denn vorher muss der Elia noch kommen, dann ist alles da. Und man kann überhaupt das Geheimnis nicht verstehen, ohne dass das, was auch Paulus hier sagt und was Jesus ankündigt von der ganzen Sache und unser Herz brennt. Paulus sagt, ich wollte Verband sein für meine Brüder. Ich wollte ihnen Jesus bezeugen, Römer 9 bis 11, und ihnen das so groß machen. Und jetzt möchte ich das Ihnen hier an diesem Jesaja zeigen, wie das alles auf diesen kommenden Messias zuläuft. Wo sind wir, in welcher Zeit, wenn wir diese Kapitel 40 bis 55 anschauen? Israel ist in der babylonischen Gefangenschaft, 70 Jahre weggeführt. Jerusalem war zerstört, ein Trümmerhaufen geworden. Für Israel war das furchtbar, da war doch der Tempel, da hat man Gott angebetet. Was ist denn jetzt eigentlich los, wo ist denn Gott? Und in diesem ganzen Chaos, in diesem Trümmerfeld, in dieser Zerstörung erleben sie plötzlich, dass Gott auch die Geschichte, die große weltpolitische Geschichte lenkt. Und da müssen Sie jetzt einmal Kapitel 44 anschauen, nachher kommen wir auf 44, Vers 24 und folgende. Da steht plötzlich drüber bei mir, Kyros als Werkzeug Gottes. Wer war denn Kyros? Das war der Perserkönig. Der Perserkönig Kyros hat plötzlich das babylonische Reich zerschlagen. Die waren noch in der babylonischen Gefangenschaft. Und sie erleben plötzlich, die Perser stehen auf und die Babylonier sind entmächtigt. Jetzt war plötzlich die Gefangenschaft aufgehoben. Und dann sagt der Jesaja, das ist doch Gottes Ratschluss mit euch. Merkt ihr nicht, dass der Kyros, obwohl er ein Heide ist, ein Perserkönig, Bote Gottes ist? Der sagt zu Kyros, Vers 28, mein Hirte, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde wieder gegründet. Der Kyros hat auch die Möglichkeit geschaffen, dass die Israeliten wieder zurückkehren können. Kapitel 45, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, das ist der Messias, heißt doch der Gesalbte, der den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit ich vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen werden. Sehen Sie, der biblische Glaube deutet uns auch Geschichtsabläufe. Gott, der die Geschichte lenkt. Gott sitzt nicht hinter den Artilleriegeschützen, die heute Abend Bihatsch beschießen, das machen Menschen. Aber Gott macht in diesem ganzen Chaos der Menschen seine Heilsgeschichte, so wie Sie es in Nahost beobachten können, dass Gott auch einen Yasser Arafat benutzt, um seine Verheißung mit Israel zu Ende zu führen. Oder einen Clinton oder einen Saddam Hussein oder alles mögliche. Das macht Gott, das wissen Sie als Christ. Gott ist so mächtig, dass er die rumführen kann. Und Gott wird seinen Plan vollenden mit seinem Volk. Auch in der ganzen schweren Geschichte Israels. Und das läuft zu. Und jetzt sagt Jesaja immer wieder im Auftrag Gottes, die Welt hat nur Götzen. Im Kapitel 44 ist das ganz super beschrieben. Da wird gesagt, wie der Schmied, Vers 12, mit Hammerschlägen, da sein Eisenbearbeitender Zimmermann spannt die Schnuren, zeichnet mit seinem Stift, bebaut das Holz und so weiter. Und da macht man Brennholz draus, Vers 15, die eine Hälfte verbrennt er im Feuer auf ihr Bräder Fleisch und isst den Braten mit dem Holz. Und die andere Hälfte macht er zum Gott, zum Götzen, Vers 17. Vor dem er niederkniet und niederfällt und betet, spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Diese menschlichen Gottesbilder. Wir haben ja keine Götzen mehr bei uns stehen, obwohl der Aberglaube bei uns auch wieder rauskommt. Aber was der moderne Mensch an Götzenbildern hat, dass er glaubt, der moderne Mensch oder er selber sei der, der die Welt schafft, ist doch so ein Irrglaube, der ist so irrsinnig wie der Götzenglaube damals. Oder der Glaube, dass der Mensch mit seiner guten Entwicklung alles machen könne. Oder wenn einer glaubt, dass er durch seine Wunschwelt, die er sich macht, sein Leben, das er plant, er wird seine Erfüllung finden. Merken Sie nicht, dass all die Träume, die heute Menschen ohne Gott haben, in dieser Welt nichts sind, nichts, leer. Das wird den Menschen meist erst bewusst, wenn eine schwere Krankheit kommt, wenn ein schwerer Todesfall. Was habe ich ja im Leben?
sind nichts, an die ich geglaubt habe. Ich habe ein Leben geführt, das hat gar nichts gebracht. Und das sieht man an diesen Götzenbildern. Wir haben diese Bilder nicht, wir haben andere Götzenbilder, für die wir leben, die unsere Lebenserfüllung geben. Genauso
im Kapitel 41, können Sie es genau nochmal so sehen, wo Gott wieder einen Streit macht, so eigentlich ein Streitgespräch, sagt ihr, was wollt denn ihr, macht eure Bilder, eure Götzenbilder und plant die und so weiter. Das steht da im Vers 7, der Meister nimmt den Goldschmied fest in die Hand, sie machen mit dem Hammer das Blech glatt und da machen sie ihre Pläne und eine Welt ohne Gott. Aber der wirkliche Gott, der redet doch mit seinem Volk. Und dann kommt, der redet mit Israel. Und er lässt Israel nicht los. Und dann kommt das herrliche Wort, Vers 10, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Und deshalb ist es uns so wichtig, mit dem jüdischen Volk zusammen die Bibel zu lesen, weil doch das auf Israel zugeht, auf Jakobs Söhne. Das sind die Verheißungen Gottes. Vers 14, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Man kann oft mutlos sein und sagen, so wie das alte Gottesvolk Israel in der Gefangenschaft so machtlos war, oder heute, wenn man sagt, was ist denn eigentlich die kleine Schar der gläubigen Christen in dieser Welt? Die nimmt doch niemand ernst, über die geht doch alles hinweg und die haben doch auch keinen Einfluss und sie können nichts darstellen und sie sind so ohnmächtig. Und dann sagt Gott, und ich will mich an dir verherrlichen. Ich will unter dir mächtig sein. Das Geheimnis. Ich habe heute Mittag zu meiner Frau gesagt, mir ist es bei diesem Bibellesen wieder deutlich geworden, dass wir alle den Glauben gar nicht begriffen haben. Wenn nur wir ganz unser Vertrauen auf Gott setzen, in den Schwierigkeiten, wo sie heute Abend sind, Gott will sich doch in ihrem Leben verherrlichen. Und sie strampeln sich ab und sie kämpfen und mühen, haben wir gar nicht begriffen, sie dürfen sich in die Arme des Vaters werfen. Sie lösen das alles gar nicht, was vor ihnen wie eine Mauer steht. In dieser ausweglosen Lage, wie die damals in der babylonischen Gefangenschaft waren, so sagt das Gott, und dann kommt er und sagt, jetzt kommt's, ich will das Neue nochmal schicken. Das Alte war mit Kyros schon erfüllt, wie es heute in der Losung heißt. Was ich früher verkündigt habe, ist mit dem Kommen des Perserkönigs Kyros erfüllt, aber Neues will ich schicken. Und das Neue wird sein, dass der Messias kommt, der Heiland, der Retter. Und über den können wir jetzt ein paar Bestimmungen hören, und das ist eine Adventsverheißung, Vers 1, Knecht, was ist ein Knecht? Ein unmögliches Wort. Knecht. Dieses Wort passt nur auf Jesus. Wir brauchen das Wort nicht mehr, weil es entwürdigend zeigt, jemand, der nichts zu melden hat. Ein Knecht muss absolut gehorchen. Mit diesem Wort hat Jesus am liebsten sein Verhältnis zum ewigen Gott ausgedrückt. Er will der Leibeigene, der Sklave Gottes sein. Das ganze Elend kommt bei uns Menschen davon, dass wir Gott davonlaufen, dass wir gegen Gott unseren eigenen Willen durchsetzen wollen. Und sie kriegen in ihrem Leben erst Frieden, wenn sie sagen können, dein Wille geschehe. Und du, Gott, machst mit meinem Leben recht. Und ich gebe mich ganz in dich geborgen. Das hat uns Jesus gezeigt, dass dieser Knechtstand herrlich ist. Paulus hat sich selber gerne als Sklave Jesu Christi bezeichnet wieder. Weil das ein Ehrenwort war. Wenn wir etwa den Jesus als Sohn Gottes zeigen, dann ist der Gehorsam damit gemeint. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der Gehorsam Jesu, der sich ganz dem Vater zu eigen gibt. Und Sie können beim Leben Jesu immer wieder beobachten, wie er das gesucht hat. Nur dein Wille geschehe, Herr, und sonst gar nichts anderes. Ich will doch nur dir gehorsam sein. Ich halte ihn. Das Geheimnis Jesu war, er ist ein ganz anderer König als dieser Perserkönig Kyros, der noch einmal dieses weltgeschichtliche Reich der Babylonier zerschlägt. Nebukadnezar, den kennen wir doch beim Daniel. Wissen Sie, der Belsazar mit seinem Gastmahl, der dagegen Gott gelästert hat. Und dann kam der Kyros und hat das ganze Kartenhaus zusammengeschmissen. Aber wenn der Gesalbte kommt, der ist ganz anders. Ich halte ihn. Über seinem Leben steht das Geheimnis des Schutzes, der segnenden Hand Gottes, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihnen meinen Geist gegeben. Tja, im Augenblick eine große Unsicherheit. Also es gab fast keine Bibelstunde, wo ich so Bemerkungen zum Heiligen Geist gemacht habe, wo sich so ein paar wieder aufgeregt haben. Aber ich sage das ganz bewusst und nicht aus Versehen. Es wird heute Schindluder mit dem Heiligen Geist getrieben. Es wird immer schlimmer. In der neuen Idee steht jetzt drin, über dieses schreckliche Lachen, das von 400 Gemeinden jetzt habe, dieses Zittern aus, auf den Boden werfen, schreien und heulen, wo dann einer sagt, ja, warum soll es der Heilige Geist machen? Weil der Heilige Geist keine Kasperles-Theater macht. Das sind natürlich seelische Vorgänge und sind okkulte Vorgänge. Ich will damit nichts zu tun haben und es wird eine scheußliche Entwicklung wieder hier eingeleitet werden. Wenn einer dieser Prediger von Frankfurt sich dazu herlässt und sagt, das sei genau das, was mit Saul geschehen wäre. 1. Samuel 19, Sie können es ideal nachlesen. Und lesen Sie mal 1. Samuel 19, was mit Saul war. Er zog sich nackt aus und lag Tag und Nacht auf dem Boden. Wenn das also auch noch auf uns wartet als die Enthüllung des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, auf welche Dinge wir noch zumarschieren sollen. Und wenn Sie mir dann diese Bemerkungen hier nicht gestatten, müssen Sie sehen, ich muss es um des Wortes willen sagen. Was ist der Geist, der Heilige Geist, der auf Jesus ruht? Das ist der Geist, der zu den Gedemütigten spricht, der zu den Zweifelnden spricht und sie gewiss macht. Das Wort, das durchdringt bei der Bergpredigt, wo die Menschen erschrecken, wo einer seine Schuld aufgedeckt bekommt. Und möchte mal wissen, wo die ganzen verrückten Erscheinungsbilder, die da heute erwähnt werden, bei Jesus einen Raum haben. Jesus hat so gesprochen, dass man es verstanden hat und hat nicht in Trance gesprochen. Sondern da geht es das Wort, das durchdringt, das das Gewissen trifft. Und Sie wissen, dass wir durch unsere menschliche Überredungskunst niemand zum Glauben führen können, wenn nicht der Heilige Geist uns erleuchtet. Und den brauchen wir. Und ich kann nicht Gott meinen Vater nennen und nicht zu Jesus Herr sagen, ohne durch den Heiligen Geist. Und er schafft in mir den Glauben, deshalb brauche ich den Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist, auf Jesus liegt doch. Und das wird so wunderbar in der Bibel betont, dass es ein Geist der Vollmacht und der Kraft war. Und das haben wir ja auch erlebt, wie oft sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu. Und wie oft das kommt, lese ich die Pfingstlieder im Gesang, wovon Paul Gerhard, du bist ein Geist der Liebe, du bist ein Geist des Betens und so weiter. Dieser Geist liegt auf Jesus und das Entscheidende, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Glaubensunterweisung ist immer gleichzeitig nicht bloß eine Überredungskunst, glaubst du, dass es einen Gott gibt, sondern dass Gott in unserem Leben seine heilenden Ordnungen bringt. Jetzt muss die Frau Steiner so lieb erzählen, die können es aus ihren Indianer erzählen, das ist ja ganz faszinierend immer wieder. Ich habe es neulich wieder von den Dayak-Stämmen gelesen in Kalimantan. Die waren im Rausch ertrunken, die Männer haben nichts mehr geschafft, denen war alles wurscht, die sind bloß noch auf dem Boden gelegen, besoffen, niemand hat sich mehr um die Kinder gekümmert und dann kam das Evangelium. Und im Augenblick, wo sie Jesus erkannt haben, wacht das Verantwortungsbewusstsein auf. Sie legen den Rausch ab, sie bestellen ihre Felder, der Stamm fängt plötzlich zu wachsen an. Das hat mich immer fasziniert bei der Indianer-Pioniermission, wie die sagen, bevor wir gekommen sind, ist die Zahl immer weiter zurückgegangen. Die haben sich nicht mehr gewehrt gegen Krankheit, gegen Seuchen und gegen all, die haben alles fatalistisch genommen. Und als Jesus kam, haben sie, das meint man mit Recht, da haben sie begriffen, was Leben ist, die Chance, ich darf was tun. Wenn Sie es mal kulturgeschichtlich betrachten, dass das Christentum ja in dieser Welt eine ganz enorme Befreiung gebracht hat, die westliche Technikentwicklung hängt ja ganz eng mit dem christlichen Glauben zusammen. Dass Menschen begriffen haben, oder die schwäbische Wohligkeit mit dem Pietismus, ich kann was tun, Jesus will nicht, dass ich auf dem Kanapee ruhe und sage, das Geld fällt mir sowieso in den Schoß, sondern ich darf meine Verantwortung wahrnehmen, meine Gaben benutzen, ich darf meinen Geist stellen, Gott zeigt mir das Recht, was kann ich tun mit meinem Leben? Im Kapitel 41, Vers 28 hat es noch geheißen, da ist niemand, kein Ratgeber,
den ich fragen könnte. Niemand könnte mir Antwort geben. Jesus macht uns lebenstüchtig. Er weist uns in dieses Leben hinein. Wir kennen ja die schöne Adventsverheißung Jesaja 11. Die können Sie mal aufschlagen. Mir überlegt, ob wir die heute Abend nicht nehmen sollten. 9 und 11 stehen ja die ganz bekannten Messias-Verheißungen. 11, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. Isai war ja der Vater vom David, aus dem Stammvater Isai. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Und jetzt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Jetzt kommt eine herrliche Beschreibung, was der Heilige Geist ist. Ein Geist der Weisheit und des Verstandes. Deshalb verstehen Sie, warum ich sage, wir müssen doch nicht jede alberne Äußerung, die in der psychischen Überreaktion, überhitzten Gemütes läuft, als Heiligen Geist betiteln. Geist des Verstandes, ein Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Sie wissen, wie das ist, wenn der Geist Gottes in Ihrem Leben spricht, dann erkennen Sie Schuld, dann können Sie plötzlich das Bibelwort verstehen, Sie können beten und es wird Ihnen gewiss, was Ihnen zugesagt wird. Und auf einmal brennt die Liebe in Ihrem Leben und Sie werden aktiv. Dieser Geist Jesu, den bringt er unter die Heidenvölker. Das, was hier unter Heiden übersetzt ist, heißt ja da, unter diese, das für die Juden sind es die Goyim, die Nichtjuden. Die sind hier gemeint. Die Weltvölker, die nicht zum auserwählten Volk Israel gehören. Das war ja von Abraham an der Plan Gottes. In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und es blieb nur auf Israel beschränkt. Sie haben nie das Evangelium Gottes weitergetragen. Der Messias wird es zu den Heiden bringen. Die Christen haben 17 Jahrhunderte nichts, praktisch nichts getan. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Die Nestorianer. Wissen Sie, wer die sind? Das sind die ganz letzten Gemeinden, die heute in der Türkei, in der Persien leben, Nasrim nennen sie sich. Das sind die nestorianischen Christen. Das sind ganz, ganz vertrocknete Kirchen heute. Das waren die einzigen missionarischen Kirchen im Mittelalter. Die sind bis China gereist und haben gemissioniert. Also das hat praktisch niemand gemacht, bis ins 17. Jahrhundert. Und als der William Carey in Schumacher nach Indien kam, hat er die Bibel mit seinen Gehelfern in mehr Sprachen übersetzt als in 1700 Jahren vorher, er allein. Da sieht man, wie der Auftrag der Weltmission vergessen war. Und der Auftrag der Weltmission wird immer nur von wenigen begriffen. Warum sollen wir andere uns Evangelium weiter sagen? Weil wir diese befreiende Nachricht der Erlösung, der Rettung, der Liebe Gottes ihnen sagen müssen. Denn ohne Jesus gibt es keine Gotteserkenntnis. Das ist immer bei uns nie richtig klar. Dann beschäftigen sie sich mit dem Heidentum. Ich habe heute Mittag wieder Bücher gewälzt und habe das hochinteressant. Da gibt es so ein Buch von Warnick. Alter Schinken, aber super dargestellt, wo er wieder schreibt, die ganzen Völker haben eine Ahnung Gottes, aber kein Wissen und erst recht keine Erfahrung mit Gott. Und ich habe es immer wieder bestätigt bekommen, wie die auch mir gesagt haben, etwa die Mennoniten in Paraguay sagten mir, wie sie Indianermission getrieben haben. Die Indianer hatten für Gott gar kein Wort, das irgendwie einen positiven Inhalt hat. Da war nur Angst, Furcht, Teufel, das war Gott für sie. Die Dämonenfurcht, nichts anderes haben mir die Leute auf Papua-Neuguinea erzählt. Und diese große Freude, die gibt es in keiner Religion der Welt, dass ich zu Gott Vater sagen darf, wie ein Kind an seine Arme mich werfen darf. Und das müssen wir der Welt sagen, deshalb ist Mission doch nicht, dass wir jemanden zwingen. Wir wollen doch niemanden, haben wir jemanden gezwungen, sondern dass wir jeden Menschen bekennen und sagen, das ist die Lösung. Wie können wir Menschen, solange sie leben, das Beste verschweigen vom Beistand, vom Schutz, von der Todesüberwindung und von der Hoffnung? Und jetzt wird nochmal weiter, jetzt müssen wir das doch noch durchmachen, dass wir uns nicht verlieren, aber mein Herz geht über. Er wird nicht schreien noch rufen. Jesus wird ganz anders kommen als der Kyros mit seinen trampelnden Armeen. Jesus wird still kommen. Das ist immer auch der Grund, warum wir Christen nicht die Werbemethoden der Welt benutzen brauchen. Man kann Jesus nicht weiter ausbreiten, indem man alle Mittel der Welt nachäfft. Jesus kommt still und leise und dann kommt das herrliche Wort. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und Sie wissen ja aus vielen Bibelstellen, was gemeint ist. Das sind die Müden und die Matten und die Verzweifelten und die Depressiven, die wird er holen. So wie Jesus sich der Zerbrochenen erbarmt hat. Er ist nahe denen, die zerschlagenen Herzen sind. Steht im Psalm 34. Oder das andere steht, Jesaja 40, das ist ja gerade dort, Vers 29, das können Sie auswendig wahrscheinlich schon. Da steht, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögen. Das ist Gottes Art. Und wenn der Messias kommt, wird er dieses Werk tun. Und dann sehen Sie, wie das sich plötzlich im Kommen Jesu erfüllt hat. Und das ist doch faszinierend, dass man fast, das gibt's doch nicht, wie das vorausgesehen war. Wenn der Messias kommt, dann wird er nicht als der Triumphierende auftreten, der wie ein Herrscher daherkommt, sondern als der Dienende, der den Zerbrochenen den Beistand gibt, und das ist Jesu Art bis heute. Dass er mit Schwachen und Leidenden und Gequälten seine Gemeinde baut. Und den Klimmenden doch, das sind die, die gerade den Glauben aufgeben wollen, die keinen Mut mehr haben. So wie Jesus den Zachäus sieht, der im Baum sitzt und nicht verurteilend, sondern den er rausholt und sagt, du, ich möchte in dein Haus einkehren. Und dass Jesus den schuldig gewordenen nicht mit einem harten Richtspruch erdrückt, obwohl er das Recht bringt. Natürlich bringt Jesus das Recht und im Hause des Zachäus werden die falschen Kontobücher plötzlich geändert. Und seine Betrugsverhältnisse werden umgedreht und er gibt seine unrechte Gabe den Armen. Da wird das Recht Gottes sichtbar. Aber er macht das. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Was ist in unserem Jahrhundert schon geschrien worden? Da war die Gottlosenbewegung. Da war das Dritte Reich. Wie klein war die Schar in der Ludwig-Hofer-Gemeinde, die damals zur bekennenden Kirche gehört hat, die wenigen, die damals durchgehalten haben, in der Zeit des Verrats am Evangelium, der Verfälschung des Evangeliums. Die ganze Kirchengemeinde war damals bekennende Kirche, das hat mich gefreut, wie ich das mal gelesen habe. Kommunismus. Der Chruschtschow sagt, er werde in 10 Jahren den letzten Gläubigen im Fernsehen vorführen. Und Jesus verlöscht nicht. Schwach. Es meint immer, das wahre Evangelium wird an den Rand gedrückt und hat keine Kraft mehr. Selbst in der Kirche hat das keinen Raum mehr. Vor all den Lästern. Ich habe glücklicherweise das Nachtcafé nicht angesehen mit dem Backes. Habe ich meine Nerven geschont. Aber wer es angesehen hat, der weiß, was ich meine, dass da alle Gottlosigkeit sich in der Kirche austoben kann. Aber das Wort Jesu, das in Stille da ist und die Gemeinde tröstet. Und Menschen zum Glauben führt, das geht weiter. Und so geht das in der Weltmission. Und dann geht das weiter, so spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs gibt, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat. Noch einmal wird der Blick hinausgerichtet, die ganze Weite der Welt. Und da ist nicht bloß gemeint diese Erde, sondern den gesamten Kosmos. Ich, der Herr, habe dich gerufen, wieder das Wort zu dem Messias, in Gerechtigkeit, als in der absoluten verlässlichen Treue. Gott hält sich daran und halte dich bei der Hand und behüte dich. Und wieder das Licht der Heiden. Weltmission gehört so zum Dienst Jesu. Obwohl Jesus ja gar nicht hinausging aus Palästina, war das so wichtig, seinen Jüngern das wichtig zu machen. Bis an die Enden der Welt sollt ihr es tragen. Und sie werden merken, wie das auch in ihrem Leben immer wieder eine Befreiung gibt, wo sie es anderen bekennen und weitersagen. Die Augen der Blinden sollen geöffnet werden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen. Und die da sitzen in der Finsternis im Kerker. Das ist natürlich das Wort, das Jesus dem Johannes dem Täufer sagen ließ. Das wird ja erfüllt. Wo Menschen frei werden aus der Knechtschaft, durch den Dienst Jesu herausgeführt werden, wo die Blinden plötzlich hören, sehen. Es ist nicht bloß die körperliche Heilung, die auch. Aber es ist nie so, dass uns Jesus in dieser Welt die körperliche Heilung garantiert hat. Es waren immer nur ein paar Exempel. Das Entscheidende ging ja Jesus immer wieder auf das Freiwerden von dieser ganzen großen teuflischen Terrorsmacht, die uns alle in Gewahrsam hält und die uns unfähig macht zum Guten. Und das war ihm so wichtig, dass wir frei werden, gelöst werden durch dein Vergebungswort und durch seine Tat am Kreuz. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott ist da eifersüchtig. Er will in unserem Leben nicht eine Halbheit haben, sondern will uns ganz bei sich haben. Das ist so schön, immer wieder, wenn das von dem Licht anklingt. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht im Vers 6. Im Johannesevangelium, ganz am Anfang.
ist das ja so schön in dem Kapitel 1 beschrieben. Johannes hat nur von dem Licht gezeugt, aber dann kam das Licht. Und dann, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, das hineinleuchtet in die Dunkelheit. Und ich kann Ihnen immer wieder sagen, ich kann auch die Rätsel Ihres Lebens nicht lösen. Ich kann auch nicht, wenn Sie schwere Fragen haben oder schwere Lebensführungen, ich kann es nicht lösen. Aber das weiß ich, dass Jesus Ihr Leben hell macht. Und da bin ich ganz sicher. Und Sie können das nur mit ihm klären. Und so habe ich es Ihnen immer verkündigt. Er ist das Licht. Wir haben das Licht nicht, er ist das Licht. Und wir wandern durch die Dunkelheiten unseres Lebens und die Dunkelheiten der Welt. Und das sieht die Bibel so arg mit der Finsternis bedeckt, dass er denn gerade in diesen Adventsworten Dunkelheit, Finsternis, Hoffnungslosigkeit. Und das einzige Licht, das leuchtet, ist das Kommen des Messias, das anbricht in der Nacht, dessen Hirten verkündet wird. Es wird strahlend hell bei denen, denen diese herrliche Zusage gegeben wird. 2. Korinther 4, Vers 6, Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben. Kennen Sie das Wort? 2. Korinther 4, Vers 6, muss man auswendig können. Dass durch uns entstünde die Erleuchtung im Angesicht Jesu Christi, dass andere Menschen das auch so erfahren, dass es bei ihnen hell wird. Ich verkündige euch auch Neues, und da ist die Losung. Das, was Gott mit der Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft hat geschenkt, war nur der Anfang. Das wird ganz anders sein, wenn er kommen wird. Lassen Sie mich schließen mit dem Wort, das in Jesaja 66, Vers 2 steht. Da fängt es auch wieder an. Seht meine Hand, die das alles geschaffen hat. Die Größe Gottes sehen Sie, der sich verherrlicht an der Schöpfung der Welt. Aber Gottes Ehre ist nicht die Größe des Kosmos mit den Planetenbahnen, mit der Sonnenkraft. Ich sehe auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist, und der erzittert vor meinem Wort. Und da erleben sie den kommenden Messias. Und da offenbart er sich ihnen und da lässt er sich finden. Und ich habe jetzt einen weiten Bogen heute gespannt, aber ich glaube, das hat sie auch mal wieder bewegt, dass wir das vielen Menschen sagen wollen, was sie in diesen Adventstagen finden können. Und erst durch das adventliche Erwarten im Alten Bund erkennen wir das Kommen, was Jesus dann bringt im Neuen Bund.